Naja, wir sind in Hiob Kapitel 10. Hiob macht eine schlimme Zeit durch, hat an einem Tag seinen ganzen Besitz verloren, er war ein sehr reicher Mann, hat alles verloren, was er besessen hat, seine Kinder, die Unterstützung seiner Frau, dann seine Gesundheit. Mann, der furchtbar gelitten hat, obwohl es heißt im Kapitel 1, dass er ein gottesfürchtiger Mann war und dass er der Gerechteste war, der gelebt hat zu dieser Zeit. Und er wusste nicht, warum. Warum leiden gute Menschen unter Anführungszeichen? Die Frage, die Hiob hatte. Und wir wissen, dass ein geistiger Konflikt dahinter stand, dass der Teufel zu Gott gekommen ist und gesagt hat, Hiob, bete dich nur an wegen dem Zeug, was du ihm gibst, weil du gut bist zu ihm, aber nimm das nur mal weg, dann wird er dich verfluchen. Hat hier angedeutet natürlich, dass Gott es nicht wert ist, angebetet zu werden, nur wegen dem, wer er ist. Sondern die Menschen beten dich nur an, weil du gut zu ihnen bist. Und Hiob hat es gesagt, was wir vorhin gesungen haben. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn, trotz allem. Und der Teufel hat gesagt, rühr seine Gesundheit an. Ne? Wenn es ihm selber schlecht geht, dann wird er dich verfluchen. Und Hiob hat es nicht getan. Hat viele Fragen gehabt, ohne Zweifel. Er schreit hier seinen Schmerz raus in diesem Buch und ist ein Hin und Her zwischen Depression, zwischen wieder mal Hoffnung, zwischen Anklage, zwischen Bekennern. Ein Auf und Ab hier der Emotionen, was wir hier sehen. Drei Freunde, die ihn besuchen. Anfangs waren sie gute Seelsorger, sind einfach nur bei ihm gesessen, eine Woche lang, haben nichts gesagt, das war gut. Und dann haben sie begonnen zu reden und das war eher schlecht. Es waren keine Ermutigung, sondern eine zusätzliche Entmutigung. Die Theologie dieser Freunde war sehr einfach. Wirkung und Ursache. Hiob geht schlecht und ihr Denken war, Gott bestraft böse Menschen und Gott belohnt gute Menschen. Und selbst wenn wir nicht sagen können, wofür Gott dich bestraft, wenn wir das nicht wissen, weil wir uns keiner Sünde bewusst sind, Hiob, du musst gesündigt haben, weil du leidest. Du musst schwer gesündigt haben, weil du leidest sehr viel. Was war das Denken dieser Leute? Hiob war wahrscheinlich auch geprägt von diesem Denken. Viele Leute sind heute noch geprägt von diesem Denken. Es ist ein falsches Denken, wie wir sehen werden. Ja, manchmal ist unsere eigene Sünde die Ursache dafür, dass wir leiden. Ich meine, besaufst dich, hast am nächsten Tag einen dicken Kopf, baust einen Unfall, das ist Konsequenz deiner eigenen Sünde. Unzucht und du wirst ungewollt schwanger, ist Konsequenz deiner eigenen Sünde. Verhältst dich wie eine fiese Sau und die Leute mögen dich nicht, das ist eine Konsequenz deiner eigenen Sünde. Aber es ist nicht immer so. Wir können einem Bruder oder einer Schwester sagen, wenn wir sehen, dass sie in Sünde lebt und schlechte Entscheidungen trifft, hey, kehr um, das ist nicht gut, das ist falsch, das können wir tun. Aber wir können nicht diesen Umkehrschluss ziehen, den die Freunde von Hiob gezogen haben, die gesagt haben, wir sind uns zwar nicht bewusst, warum, aber dir geht es jetzt schlecht, deswegen musst du gesündigt haben. Das ist so fast ein bisschen Psychoanalyse, ne? Die denken ähnlich, die haben so ihre Philosophien und sagen, oh, dir geht's heute so und so, deswegen muss dich dein Vater missbraucht haben oder irgendwas. Und ich habe schon gehört von Leuten, die ja, das wirklich geglaubt haben, obwohl nichts passiert ist und die sich selber überhaupt nichts bewusst war, aber weil diese Philosophie das sagt, muss es so sein. Kannst es auch nicht nachprüfen, das ist ja was, was im Unterbewusstsein passiert angeblich, aber so diese Ursache und Wirkung. So, wenn das passiert, dann muss das die Ursache sein. So dieses gerade Denken. Und das ist falsch. Und zwei Freunde haben gesprochen. Eliphas war der Erste, wahrscheinlich der Älteste. Er hat aus der Erfahrung gesprochen. Und er hat gesprochen von diesem Gesetz, du erntest, was du sähst. Das ist eine Wahrheit im Großen und Ganzen. Das Neue Testament sagt uns, du sähst auf dein Fleisch, du wirst vom Fleisch Verderben ernten, du sähst auf den Geist, wirst vom Geist ewiges Leben ernten. Wer segensreich gibt, wird segensreich ernten, wird Segen empfangen, teilhaben an der Frucht von seiner Gabe. Wer wenig sät, wird wenig ernten. Also es gibt dieses Prinzip, aber nicht absolut und nicht so direkt. Wenn du das tust, dann ist genau das die Konsequenz. Und wenn ich diese Konsequenz sehe, dann kann ich automatisch schließen, du musst die oder die Sünde begangen haben. Oder das ist die Ursache. Das ist falsch. Und Eliphas hat dem Hiob gesagt, ja, das ist, weil du sündigst. Also tu doch einfach Buße und dann wird alles wieder gut werden. Man erntet, was man sät. Aber demütig dich einfach vor Gott. Und Konflikt von Hiob war, er wusste auch nicht warum. Und Hiob war sich bewusst, dass er nicht sündenlos war. Er hat im Kapitel 7, glaube ich, gesagt, Gott, vergib mir meine Sünden. Also er hatte nicht dieses Denken, okay, ich bin sündenlos, aber er war sich keiner konkreten Sünde bewusst, dass Gott ihn so schlägt oder bestraft, wie die Freunde gesagt haben. Und Hiob klagt über die Härte der Freunde. Und letztes Mal haben wir den Bildad gesehen. Das war so ein Kerl, der war ein bisschen ungehobelter, unfreundlich eigentlich, sehr direkt. Der Eliphas war noch halbwegs diplomatisch. Bildad sagt, hey, deine Kinder sind gestorben, weil sie gesündigt haben oder weil du gesündigt hast. Im schlimmsten Fall, wir wissen nicht genau, wie er es gemeint hat. Also er sagt wieder, du musst sündigen, Hiob. Tu Buße. Und dann hat Hiob geklagt und hat gesagt, wie könnte ein Mensch vor Gott gerecht sein? Wie könnte ich mit Gott in einen Rechtsstreit eintreten? Hiob war sich keiner spezifischen, konkreten Sünde bewusst, warum er das durchmacht, was er durchmacht. Und ich glaube, Hiob hat geglaubt, dass Gott es wusste, dass er in diesem Sinn unschuldig war an seinem Leiden. Und das ist die Wahrheit. Seine Freunde sind total falsch gelegen. Hiob hat nicht gelitten, weil er gesündigt hat, sondern im Gegenteil, weil er so gerecht war. Das war der Punkt. Und es ging nicht darum, du erntest, was du siehst, sondern es ging darum, Gott zu ehren, Gott anzubeten, egal was passiert in deinem Leben. Und das hat Hiob getan. Und er hat ja Auf und Abs und nicht alles, was er hier sagt, ist theologisch korrekt und er klagt mal Gott an, dann hat er wieder Hoffnung und schreit zu ihm aus und dann ärgert er sich über seine Freunde. Und wir werden heute auch sehen, dass dieses Gespräch mit den Freunden immer emotionaler und frustrierter und sich immer mehr zu so einem Streitgespräch entwickelt. Die Freunde reden groß über Gott, obwohl sie so wenig verstehen. Hiob redet nicht nur über Gott, sondern er redet auch zu Gott. Das ist der große Unterschied. Und das ist was wir lernen können. Wenn du durch eine schwere Zeit gehst, dann rede mit Gott. Hier im Kapitel 10 redet er wieder zu Gott. Er sagt, es ekelt mich vor meinem Leben. Ich will meinen Kummer von mir lassen, will reden in der Bitterkeit meiner Seele. So ging es ihm. Und Gott sei Dank dürfen wir ehrlich sein zu Gott. Wir müssen ihm nichts vormachen, wir dürfen sagen, wie es uns geht. In den Psalmen lernen wir das. Das ist ein tolles Buch, parallel zu lesen zu Hiob, wo David sein Leid und seine Angst und seine Zweifel dem Herrn sagt im Gebet. Ich sage zu Gott, verdamme mich nicht. Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Seht ihr, Freunde haben gesagt, es ist Gottes Gericht, dass du deine Kinder verloren hast, dass deinen Besitz verloren hast, dass dieses Schicksal dich trifft. Und er klagt hier Lass mich wissen, warum du mich vor Gericht ziehst. Ist es gut für dich, dass du Unterdrückung übst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst und dein Licht über dem Rat der Gottlosen lässt? Ist es gut, dass die, die du gemacht hast, die Gerechten, dass du die verwirfst, aber die Gottlosen, dass du sie segnest? Ich bin mir keine Schuld bewusst, warum widerfährt mir solches Unglück? Und dann gibt es die Leute, die ungerecht sind, die gottlos sind, und denen geht's gut. Die sind reich. Leute, die Drogen verkaufen, ne? Haben viel Kohle, denen geht's gut. Leute, die ungerecht Geschäfte machen und Steuern hinterziehen, nee, die haben ihr Haus in der Karibik und ihre Schäfchen im Trockenen. Und hier bin ich, ich versuche ehrlich zu leben und ich versuche Gott zu gefallen und Mann, mich trifft so ein Schicksalsschlag. Ich verliere alles, was ich habe. Gehe bankrott, baue einen Unfall, bin krank. Warum Gott? Der Arzt sagt, es ist Krebs. Oh, warum ich? Psalm 73. Klagt Asaf was Ähnliches. Er sagt, Gott ist Israel gut, denen, die rein Herzen sind. Ich aber fast wären meine Füße ausgeglitten, beinahe hätten gewankt meine Schritte. Fast hätte es mich auf die Fresse gehauen, sagt er. Denn ich beneide die Übermütigen, als ich das Wohlergehen der Gottlosen sah. Denn keine Qualen haben sie bei ihrem Tod und wohlgenährt ist ihr Leib. Die sind fett, denen geht's gut. In der Mühsal der Menschheit sind sie nicht und sie werden nicht wie die anderen Menschen geplagt. Deshalb umgibt sie Hochmut und sagt weiter, sie höhnen und reden in Bosheit des Bedrückens. Von oben herab reden sie, sind hochnäsig und stolz. Sorglos erwerben sie sich Vermögen. Und er sagt, fürwahr, umsonst habe ich mein Herz reingehalten und in Unschuld gewaschen meine Hände. Ich habe umsonst gottesfürchtig gelebt. Und doch wurde ich geplagt den ganzen Tag. Meine Züchtigung ist jeden Morgen da. Diese Diskrepanz, ich versuche Gott nachzufolgen und mir geht es schlecht und andere leben gottlos und denen geht es gut. Das kann uns ein Anstoß sein. Ne? Das ist eine dieser großen Fragen. Und der Psalmist sagt, fast hätte ich Schiffbruch erlitten an dieser Beobachtung. Sagt, da dachte ich nach, um dies zu begreifen, meine Mühe war es in meinen Augen, bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes. Das war die Lösung, bis ich Gemeinschaft hatte mit Gott. Und Gott ist gerecht, das wissen wir. Ne? Und wir sehen das auch hier im Buch Hiob, immer wenn er die große Perspektive im Blick hat, die Ewigkeit im Blick hat, dann ist es erträglich. Die Wahrheit ist, dass Gerechte manchmal leiden in dieser Welt. Manchmal, weil sie gerecht sind. Jesus sagt, wenn ihr gottesfürchtig leben wollt in dieser Welt, werdet ihr Verfolgung erleiden. Weil ihr mir nachfolgt. Und anderen, die gottlos leben, denen geht es scheinbar gut. Hier in dieser Welt, eine Zeit lang. Aber wenn wir die ewige Perspektive anschauen, Gott ist gerecht. Und Gott wird richten. Es gibt Himmel, es gibt Hölle und Gott wird absolut gerecht sein. Und ich glaube, wenn wir zurückschauen in der Ewigkeit, wird sich diese Frage aufgelöst haben. Wir sind vielleicht für eine kurze Zeit durch Schwierigkeiten gegangen, durch schwere Zeiten. Aber Jesus hat verheißen, ich werde euch nie allein lassen. Ich bin bei euch bis ans Ende der Tage. Und wir können zurückschauen und sehen, dass er alles zum Guten gebraucht hat, wie wir auch am Ende vom Buch Hiob sehen werden. Wir werden am Ende sehen, dass uns das geformt hat und dass wir Gott geehrt haben dadurch. Wir werden in der Ewigkeit belohnt werden und da werden wir ewig heil sein und ewig reich und ewig gesegnet. Und Gott wird richten und die Gottlosen, denen es jetzt vielleicht gut geht, werden ewige Loser sein. Psalmist sagt, bis ich in den Tempel ging, bis ich Gemeinschaft mit Gott hatte, habe ich gerungen mit dieser Beobachtung. Aber Gott, du warst die Auflösung meines Problems hier. Ist es gut für dich, dass du Unterdrückung übst, dass du die Arbeit deiner Hände verwirfst und dein Licht über dem Rat der Gottlosen leuchten lässt? Hast du Menschenaugen oder siehst du wie ein Mensch? Sind deine Tage wie die Tage eines Menschen oder deine Jahre wie die Tage eines Mannes, dass du nach meiner Schuld suchst und nach meiner Sünde forschst, obwohl du weißt, dass ich nicht schuldig bin und niemand da ist, der aus deiner Hand retten kann? Hiob ist sich bewusst, er ist sich keiner Sünde bewusst und er glaubt, Gott, du weißt es. Nicht, dass er perfekt ist, aber dass mein Leid nicht die Ursache jetzt einer spezifischen Sünde ist, wie diese Freunde sagen. Aber auf der anderen Seite, wer kann mich aus deiner Hand retten, Gott? Wer kann mit dir rechten? In diesem Sinne, Gott ist Gott, Gott kann tun, was er will. In Wahrheit natürlich war es gar nicht von Gott, Gott hat es zugelassen. Aber das war sein Denken. Und er sagt zu ihm, hast du Menschenaugen, siehst du, wie ein Mensch sieht? Gott, kannst du verstehen, kannst du nachfühlen, wie es uns Menschen geht im Leid? Und in Jesus Christus haben wir die Antwort. Gott sagt, ja, ich kann nachfühlen. Hebräer 4, Verse 16 und 17. Wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen kann mit unseren Schwachheiten, sondern allem versucht worden ist, wie auch wir, doch ohne Sünde. Gott weiß, wie es dir geht in deiner schweren Zeit. Nicht nur, weil er Gott ist, nicht nur, weil er allwissend ist, theoretisch, sondern wirklich aus eigener, aus menschlicher Erfahrung. Es ist Wunder, dass Gott Mensch wurde in Jesus Christus. Und er kennt Leid. Schau aufs Kreuz. Er kennt körperliches Leid, er kennt Verachtung und Schläge, verspottet zu sein von den Menschen, ausgestoßen zu sein, einsam zu sein. Er kennt geistliche Angriffe, beladen zu sein mit deiner und meiner Schuld. Er kennt es alles. Ermordet zu werden sogar, ungerecht. Er kennt es alles. Und er kann mitfühlen mit uns, er ist kein Gott, der fern ist. So dieses Bild, was diese Freunde haben, dieser unbarmherzige Richter, ist ein unser Gott. Deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet um und um und nun verschlingst du mich. Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast. Wir sind handgemacht von Gott. Er sagt, Gott, ich bin noch dein Geschöpf. Ich bin von dir gemacht. Und das erinnert mich an Psalm 139, wo der Psalmist sagt, du bildetest meine Nieren. Das war das Herz damals, mein Innerstes. Du wobst mich in meiner Mutter Leib. Ich preis dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen und in deinem Buch waren sie alle eingeschrieben wie Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Handgemacht von Gott. Du sahst mich, bevor ich geboren wurde. Du sahst mein Embryo, als ich herangewachsen bin in meiner Mutter Leib. Und du hattest deine Hand im Spiel, sagt er. Einen ungeborenen Menschen umzubringen, ist Mord. Ist ein Mensch, gewoben von Gott, gewollt von Gott, geliebt von Gott. Ohne Zweifel müssen wir daran festhalten, dass menschliche Leben bei der Empfängnis beginnen und dass Abtreibung Unrecht ist. Deine Hände haben mich gebildet. Hey, du bist handgemacht von Gott. Du bist einzigartig. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der genauso ist wie du. Du bist eine limitierte Auflage von einem Stück. Und je seltener ein Stück ist, desto wertvoller ist es. Du bist wertvoll für Gott. So wertvoll, dass er seinen eigenen Sohn gesandt hat, für deine Schuld zu bezahlen. Wir sind erkauft, nicht mit irdischen Dingen, sagt uns Petrus, sondern mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus. Das ist, wie viel wir wert sind. Nicht nur wir, sondern jeder Mensch auf dieser Welt. Deswegen wollen wir uns auch wertschätzen und als wertvoll behandeln. Und Menschen wertschätzen, egal ob die krank sind oder gesund sind, egal ob die behindert sind oder normal. Das ist schon normal. Ha? Jesus war normal, wir sind alle abnormal, wir sind alle behindert. Wir sind alle kaputt seit dem Fall. Ob du geboren bist oder ungeboren bist, jeder Mensch ist unendlich wertvoll. Das ist die Grundlage für christliche Weltanschauung. Der Heiligkeit des menschlichen Lebens. Deswegen bist du wertvoll. Nicht von irgendwelchen Eigenschaften, die du hast, wie manche Philosophen es heute sagen, dass das Menschsein oder der Wert des Menschen davon abhängt, wie gesund du bist oder ob du bei klarem Verstand bist oder nicht, ob du geboren bist oder nicht und so willkürliche Grenzen festgelegt. Bis zur 12. Lebenswoche ist es okay, dich umzubringen, aber nachher nicht. Außer du bist behindert, dann darf man dich bis zum 9. Monat umbringen. Das ist furchtbar. Furchtbares Denken. Nee, jeder Mensch ist wertvoll. Jedes Leben ist wertvoll in Gottes Augen. Es ist ein Verbrechen, einen Menschen umzubringen. Ob man das jetzt Euthanasie nennt, der sanfte Tod, oder Schwangerschaftsunterbrechung, was für eine Lüge, als wäre das möglich. Es ist Mord, es ist Unrecht. Und Gott liebt auch die Mörder. Und bei Jesus gibt es Vergebung. Auch dafür. Aber wir müssen es Mord nennen, das, was es ist. Wir müssen die Wahrheit sagen und es beim Namen nennen. Sehen, wie wertvoll jeder einzelne Mensch für Gott ist. Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast. Hier sehen wir die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Und jetzt willst du mich zum Staub zurückkehren lassen. Wir sind nur Staub, wir sind ja Staub gemacht, sagt uns die Bibel. Das hilft uns nicht, zu stolz zu werden, ha? Wir sind wunderbar gemacht von Gott und geliebt von ihm, aber wir sind menschlich, wir sind zerbrechlich, wir sind vergänglich. Sollt uns demütig bleiben lassen. Psalm 103. Ich glaube daran, vielleicht hat der Psalmist an Hiob gedacht, als er das geschrieben hat. Wunderbarer Psalm über Gottes Barmherzigkeit. Das ist eigentlich, ich lese mal ein bisschen was davon vor. Es ist ein schöner Kontrast hier zu dem, was die Freunde des Hiobs ihm sagen. Es ist ein deprimierendes Buch, das Buch Hiob. Es ist gut, da ein bisschen eine Balance reinzubringen. Es sagt, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht alle seine Wohltaten. Der da vergibt alle deine Sünde, der da heilt alle deine Krankheiten, der dein Leben erlöst aus der Grube, der dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das wird passieren. Gott heilt alle Menschen, ich bin überzeugt. Die eine, manche schon hier in dieser Welt, wenn wir für sie beten. Manche werden nicht in dieser Welt geheilt, aber in der Ewigkeit werden alle Menschen heil sein, die sich Jesus anvertraut haben. Der dein Leben erlöst aus der Grube und dich krönt mit Gnade und Erbarmen. Das ist unser Gott, der ist gnädig und barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Barmherzigkeit. Der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie ein Adler. Der Herr verschafft Gerechtigkeit und Recht allen, die bedrückt werden. Es gibt Gerechtigkeit, ewige Gerechtigkeit. Vers 8, barmherzig und gnädig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Er wird nicht immer rechten, nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Gott sei Dank, ha? Dass es Gnade gibt. Das haben die Freunde von Hiob nicht verstanden. Und vielleicht sollte man nicht zu hart mit ihnen ins Gericht gehen. Erinnert euch, dass das Buch Hiob zu einer Zeit geschrieben wurde, bevor es das Alte Testament gab. Wahrscheinlich das älteste Buch im Alten Testament. Die hatten nicht Gottes Wort wie wir. Die haben vielleicht ihr Wissen über Gott einfach aus mündlicher Überlieferung gehabt, aus der Überlieferung von den Vorvätern. Hatten vieles nicht so klar gesehen wie wir heute. Hatten ein sehr strenges Bild von Gott, ein sehr enges Bild von dem Richter, der straft, der jede Kleinigkeit ahndet. Gerechter Richter. Und das ist er, ohne Zweifel. Aber ist auch barmherzig. Und in Jesus ist uns geworden Gnade und Wahrheit. Er hat uns Gnade und Wahrheit gebracht. Und das ist wichtig, ne? Wahrheit ist hart. Oft der Wahrheit ins Auge zu sehen, unsere eigenen Sünde ins Auge zu sehen. Und wir brauchen Gnade dafür. Und wenn wir Menschen konfrontieren mit ihrer Sünde, müssen wir mit Gnade gehen. Wir brauchen Gnade, sonst können wir die Wahrheit gar nicht annehmen. Schmerzt zu sehr, ist zu hart. Aber Gott ist gnädig. So hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten, die Ehrfurcht haben. So fern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind. Er ist sich bewusst, dass wir zerbrechlich sind. Er erwartet nicht von uns, dass wir perfekt sind. Manchmal können wir uns verdammen lassen. Unsere eigene Schuld. Und so wie Hiobs Freunde gedacht haben, ja, Gott ist perfekt, das stimmt, er ist absolut rein, er ist absolut heilig und er misst mit diesem Maßstab und wird jede Kleinigkeit bestrafen und ahnden. Und das ist wahr, er wird es tun ohne Jesus Christus. Wenn wir nicht Jesus haben, dann wird er unsere Sünde richten. Aber wenn wir in Jesus sind, hat er unsere Sünde schon gerichtet in ihm. Und wir müssen nicht länger so leben. Mit dieser Angst vor Gott als dem Polizisten. Er kennt, dass wir Staub sind, dass wir schwache Menschen sind. Ich glaube, Gott ist nicht geschockt so, wie konntest du das tun? Manchmal sind wir, oder wir tun erstaunt. Ich hätte nie gedacht, dass ich so sündigen könnte, dass ich das tun könnte. Ich glaube, wir sind getäuscht über uns selbst. Wir vergessen, dass wir nur Staub sind. Sehr schwache Menschen sind. Deswegen sagt der Paulus, Hochmut kommt vor dem Fall. Denke nicht, dass du besser bist, dass du auf andere Leute sagst, mir könnte das nie passieren. Nee, wer zu stehen meint, der sehe zu, dass er nicht falle. Sonst bedenken, dass wir nur Staub sind, wir sind schwache Menschen. Deswegen brauchen wir ihn. Und Gott weiß es. Er kennt unser Gebilde, gedenkt, dass wir Staub sind, der Mensch wie Gras in seine Tage, wie die Blume des Feldes, so blüht er. Ja? Denn fährt ein Wind darüber, so ist er nicht mehr und ihr Ort kennen sie nicht mehr. Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern. Wir Menschen sind so vergänglich.
Aber Gottes Gnade währt ewig und es ist wunderbar. Bedenke doch, dass du mich zurück in Hiob 10, Vers 9, bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast und jetzt willst du mich zum Staub zurückkehren lassen. Hast du mich nicht hingegossen wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Interessantes Bild hier. Im Kontext ein Bild wahrscheinlich für die Schöpfung auch. Hast du mich hingegossen und der Käse ist geronnen, da ist was Neues entstanden. Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Leben und Gnade hast du mir gewährt und deine Obhut bewahrt, meinen Geist. Doch dies verbargst du in deinem Herzen. Ich habe erkannt, dass du dies im Sinn hattest. Wenn ich sündigte, so würdest du mich beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Und wäre ich im Recht, dürfte ich mein Haupt doch nicht erheben, gesättigt mit Schande und getränkt mit Elend. Und richtete es sich auf wie ein Löwe, würdest du mich jagen und ich wieder als wunderbar an mir erweisen. Gott widersteht dem Stolzen und dem Hochmütigen, der sich erhebt, der stolz ist. Du würdest neue Zeugen gegen mich aufstellen und deine Zorn über mich vergrößern. Ein ständig sich ablösendes Heer kämpft gegen mich. Das war das Bild, das der Hiob hatte. Gott, du kämpfst gegen mich und ich habe eigentlich nichts in der Hand. Ich kann dir nicht entgegnen, ich kann nicht mit dir argumentieren. Wenn ich sündige, würdest du mich beobachten. Gott, du siehst alles. Du siehst, dass ich nicht perfekt bin. Ich kann nicht stolz aufstehen gegen dich. Ständig ablösendes Heer kämpft gegen mich. In Wahrheit war es ein geistlicher Kampf, ne? Und das stimmt, der Teufel macht keine Pause, ne? Geistlicher Angriff, den der Hiob hier erlebt. Und er wird wieder sehr depressiv und sagt, warum hast du mich aus dem Mutterleib hervorgezogen? Wäre ich doch umgekommen, so hätte mich kein Auge gesehen. Als wenn ich nie gewesen wäre, so wäre ich dann vom Mutterschoß, wäre ich zu Grabe geleitet worden. Sind meine Tage nicht nur noch wenige? Seht ihr, er hatte die Erwartung, dass er sterben wird an dieser Krankheit. Ein paar Tage übrig noch. Er lasse doch ab, wende sich von mir, dass ich ein wenig fröhlich werde, ehe ich hingehe und nicht wiederkomme in das Land der Finsternis und des Todesschattens, in das Land schwarz wie Dunkelheit, das Land der Finsternis. Da ist keine Ordnung und selbst das Hellwerden ist dort wie Dunkelheit. Er hat nur schwarz gesehen. Das ist nicht alles theologisch korrekt. Wir sehen hier einen Mann, der deprimiert ist. Und dieses Hin und Her, er sucht nach Gott und dann sagt er wieder, Gott, lass mich doch einfach in Ruhe, gib mir eine Pause. Lass mir noch ein paar Tage Fröhlichkeit und dann gehe ich in die Finsternis und deprimiert. Und jetzt kommt der dritte Freund von Hiob und beginnt zu reden. Und das war ein ganz ungehobelter Kerl, der Zophar. War wahrscheinlich der jüngste von ihnen. Und wie gesagt, wir haben hier die Klage, das Reden eines deprimierten, verwirrten, leidenden Menschen. Und dieser Zophar geht jetzt hin und legt alles auf die Goldwaage, was der Hiob sagt. Und denkt, er hat jetzt den Auftrag, Gott zu verteidigen. Oder das, was er sich als Bild von Gott gemacht hat. Denn es ist nicht unbedingt wahr, was er sagt. Und er ist einer, der ziemlich brutal ist. Der unfreundlichste eigentlich von diesen drei Freunden. Sehr plump, sehr direkt. Hat wahrscheinlich auch noch nie ein Seelsorgebuch gelesen. Sehr schwarz-weiß. Das ist oft wie die Jugend ist, ne? Schwarz oder weiß. Und dann, je älter wir werden, werden wir normalerweise ein bisschen gnädiger und sehen ein bisschen mehr aus eigener Erfahrung und auch Erfahrung des eigenen Versagens, werden ein bisschen gnädiger. Aber hier, er geht jetzt auf einen Kreuzzug gegen den Hiob. Und es wird sehr hitzig, es wird sehr unfreundlich. hier, es entwickelt sich zum Streitgespräch. Und Zofa von Naama antwortete und sagte, soll der Wortschwall nicht beantwortet werden oder soll ein Schwätzer Recht behalten? Arme Hiob, ne, dieser deprimierte, leidende Mann voll Schmerzen, der alles verloren hat, seine Kinder verloren hat. Er sagt, dieser Schwätzer. Labert er ihn, das ist nicht, was Hiob gebraucht hat. Ne? Hiob wusste, dass nicht alles, was er sagt, hier total korrekt ist. Und er hat einen Tröster gebraucht, nicht einen, der seine Worte auf die Goldwaage legt und analysiert und denkt, er muss jetzt hier Gott verteidigen. Hey Hiob, das ist falsch und das, da denkst du falsch und da denkst du falsch. Das ist ja unbarmherzig. Soll dein Gerede Männer zum Schweigen bringen, dass du spotten kannst und niemand dich beschämt? Und du sagtest, meine Lehre ist lauter und ich war rein in deinen Augen. Aber möge Gott doch reden und seine Lippen gegen dich auftun und dir die Geheimnisse der Weisheit mitteilen, dass sie wie Wunder sind für menschliche Klugheit. Und erkenne doch, dass Gott dir viel von deiner Schuld übersieht. Sagt Hiob, du denkst, du bist so gerecht. Und ich glaube, er missinterpretiert den Hiob hier. Sagt, du denkst, du bist so gerecht, du bist so gut, aber erkenn, dass Gott dir viel von deiner Schuld übersieht. Und in einem gewissen Sinn stimmt das. Wenn wir das bekommen würden, was wir verdienen, dann wären wir schon alle in der Hölle. Aber Gott sei Dank hat Jesus Gnade gebracht, wenn wir uns ihm anvertrauen, dass wir Vergebung haben können, ein neues Leben haben können. Dass ihm unsere Schuld zugerechnet wird und uns seine Gerechtigkeit zugerechnet wird. Aber er sagt hier dem Hiob, Hiob, du bist noch viel schlimmer, als wir dir vorwerfen, dass du bist. Erkenne, dass Gott dir viel von deiner Schuld übersieht. Kannst du die Tiefen Gottes erreichen oder die Vollkommenheit des Allmächtigen ergründen? Himmelhoch sind sie, was kannst du tun? Tiefer als der Scheol, was kannst du erkennen? Länger als die Erde ist ihr Maß und breiter als das Meer. Gott ist so allmächtig, er ist so erhaben, er ist so souverän. Du kannst ihn nicht erkennen, du kannst nicht mit ihm reden oder rechten oder ein Streitgespräch mit ihm führen. Wieder ein Stück Wahrheit drin natürlich. Kommt mir vor wie so ein guter Reformierter, die sind manchmal auch sehr hart. Alles vorherbestimmt und Gott rettet die, die er retten will und die er nicht retten will, die werden verdammt. Fertig und du hast es verdient. Und Gott ist so groß, Gott ist so hoch, du wirst nie verstehen warum, aber du kannst nicht mit ihm reden, kann. Recht mit ihm zu rechten, nimm es einfach an, dass du verdammt bist. Interessant, dass Gott in Jesaja sagt, lass uns miteinander rechten. Wenn deine Schuld so rot ist wie Karmesin, weiß wie Schnee, soll sie werden. Gott sagt, ja, lass uns miteinander rechten. Aber er bringt Gnade rein, das was Jesus für uns getan hat. Er macht unsere Sünden weiß wie Schnee, wenn wir es nur annehmen wollen. Seine Vergebung, sein Geschenk des ewigen Lebens. Es ist Gottes Angebot in diesem Rechtsstreit. Gott ist kein so ein unbarmherziger, kalter, verdammender Richter, wie diese Leute ihn hier sehen. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Er will uns Vergebung schenken. Und er bleibt gerecht dabei, weil er hat Sünde gerichtet. Er ist dieser Richter, der aufsteht von dem Richterstuhl und die Strafe selbst bezahlt aus eigener Tasche. Sünde muss bestraft werden. Und das hat Gott getan, in Jesus Christus, als er unsere Schuld getragen hat. Aber wir können Barmherzigkeit kriegen und es ist wunderbar. Lass uns miteinander rechten, wenn deine Sünde rot wie Karmesin ist. Weiß wie Schnee soll sie werden. Das ist Gottes Aufforderung an dich. Lass dich retten. Nimm es an, was Jesus für dich getan hat. Ich biete dir ewiges Leben als Geschenk an. Es ist sein Herz. Wenn er vorüberzieht und festnimmt und zum Gericht versammelt, wer will ihm dann wehren? Denn er kennt die nichtswürdigen Männer und er sieht Böses, ohne dass er darauf achten muss. Kann ein Hohlkopf Verstand gewinnen und ein Eselhengst als Mensch geboren werden? Hier, du bist ein Hohlkopf, du hast nichts in deiner Birne. Er ist sehr unhöflich und sehr unfreundlich, der Zofar. Wirft ihm hier Dinge an den Kopf. Wenn du dein Herz fest ausrichtest und deine Hände zu ihm ausbreitest, wenn Böses in deiner Hand ist, so entferne es und lass in deinen Zelten kein Unrecht wohnen. Ja, dann wirst du dein Gesicht erheben ohne Makel und wirst unerschütterlich sein und dich nicht fürchten. Denn du wirst die Mühsal vergessen, wirst an sie denken wie ein vorbeigeflossenes Wasser. Und heller als der Mittag wird dein Leben aufgehen. Mag es finster sein, wie der Morgen wird es werden. Und du wirst Vertrauen fassen, weil es Hoffnung gibt. Und du wirst Ausschau halten, in Sicherheit dich niederlegen. Und du liegst da und niemand wird dich aufschrecken und viele werden deine Gunst suchen. Aber die Augen der Gottlosen werden versagen und jede Zuflucht geht ihnen verloren und ihre Hoffnung ist, die Seele auszuhauchen. Die Gottlosen, das Beste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie sterben. Weil Gottes Gericht ist furchtbarer als der Tod. Also wieder diese Antwort. Hiob, kehr doch einfach um und dann wird alles gut werden. Dann wird alles gut und du wirst immer reich sein und immer gesund sein und Leute werden wieder deinen Rat suchen. Du wirst Frieden haben. Das ist ein guter Rat an jemanden, der in Sünde lebt. Das ist wahr. Aber der falsche Rat für Hiob. Zofar gibt die 0815 Antwort. Eine Antwort für jedes Problem. Passt vielleicht auf 90% der Fälle, aber nicht auf den Fall von Hiob. Das war nicht die Ursache seines Leids und seines Schicksalsschlags. So haben die damals gedacht. Ich denke an Paulus. Die Heiden auf Malta haben genauso gedacht, ne? Als er hier Holz aufsammelt und die Schlange fährt heraus und beißt ihn in den Finger. Und man sagt, oh, dieser Mensch muss ein ganz ein Böser sein, ne? Ein ganz ein schlechter Mensch. Jetzt ist er gerettet worden aus den Wellen, aus dem Schiffbruch und jetzt wird er sterben, weil die Schlange ihn beißt. Gott lässt ihn nicht davonkommen. Es muss ein furchtbar Böser sein. Dann als der Paulus die abschüttelt und nicht stirbt, dann verehren sie ihn als Gott. Und Hiob antwortete und sagte, wirklich, ihr seid die rechten Leute und mit euch wird die Weisheit aussterben. Ich mag das. Jetzt streiten sie wirklich hier, werfen sich gegenseitig Dinge an den Kopf. Es wird immer frustrierter hier. Euch wird die Weisheit aussterben, ihr seid die Klugscheißer. Auch ich habe Verstand wie ihr, ich stehe nicht hinter euch zurück. Und wer wüsste dies nicht? Wer wüsste das nicht, was ihr sagt? Hier zum Gespott für seine Gefährten wird der, der zu Gott rief und der antwortete ihm, der Gerechte, Rechtschaffene wird zum Gespott. Denn Unglück gebührt Verachtung, meint der Sichere, ein Stoß denen, der an Fuß wankt. Die Zelte der Verwüster haben Ruhe und Sicherheit gibt es für die, die Gott reizen, für den, der Gott in seine Hand führt. Ihr könnt leicht reden. Solange es euch gut geht, könnt ihr sagen, okay, ich bin der Sünder, weil ich krank bin. Und was ihr sagt, jeder weiß es. Ich meine, schaut euch um. Dass es nicht so ist. Die Zelte der Verwüster haben Ruhe. Und Sicherheit gibt es für die, die Gott reizen. Die sitzen auf ihren Aktienpaketen vielleicht. Gut, das ist heute nicht besonders sicher. Aber fragt uns das Vieh und es wird dich belehren. Oder die Vögel des Himmels und sie werden dir mitteilen. Oder rede zu der Erde und sie wird dich lehren. Und die Fische des Meeres werden dir erzählen. Schau nur mal an, dass der Hai die armen, unschuldigen kleinen Fischchen frisst. Wer erkennt nicht an all diesem, dass die Hand des Herrn dies gemacht hat. In seiner Hand ist die Seele alles Lebendigen und der Lebensatem alles menschlichen Fleisches. Soll das Ohr nicht die Worte prüfen, wie der Gaumen für sich die Speise kostet? Bei Greisen ist Weisheit und Einsicht bei hohem Alter. Bei ihm ist Weisheit und Macht sein Rat und Einsicht. Siehe, er reißt nieder und es wird nicht wieder gebaut. Er schließt über jemanden zu und es wird nicht wieder geöffnet. Siehe, er hemmt die Wasser und sie trocknen aus. Er lässt sie los und sie kehren das Land um. Bei ihm ist Kraft und Erfolg. Sein ist, wer irrt und wer irre führt. Er führt Ratgeber, beraubt weg und Richter macht er zu Narren. Fesseln von Königen löst er auf und schlingt einen Gurt um ihre Hüften. Er führt Priester geraubt weg und alte Geschlechter bringt er zu Fall. Bewährten Sprechern entzieht er die Sprache und Alten nimmt er die Urteilskraft. Verachtung schüttet er auf Edle und den Gürtel der Starken lockert er. Er enthüllt Geheimnisvolles aus dem Dunkel und Finsternis zieht er ans Licht. Er macht Völker groß und vernichtet sie. Er breitet Völker aus und er leitet sie. Den Häuptern des Volkes im Land nimmt er den Mut und in wegloser Einöde lässt er sie umherirren. Sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist, und er lässt sie umherirren wie einen Betrunkenen. Also die Beobachtung, es gibt Ungerechte, denen es gut geht und umgekehrt. Gerechte unter Anführungszeichen, relativ Gerechte, die leiden. Das kannst du schon im Tierreich beobachten, sagt er, schau dich nur um, wie es ist. Und dann redet er über die Souveränität Gottes, der fähig ist, hier denen die Könige einzusetzen und abzusetzen. Denkt an Nebukadnezar, der stolz war und Gott hat gesagt, du wirst wie ein Tier leben, sieben Jahre lang, bis du umkehrst oder wann es 10 Jahre, ich weiß nicht genau wie lang, bis er umkehrt. Und genau das ist passiert. Er setzt ein, er setzt ab, er ist souverän. Und dann spricht er von den Häuptern des Volkes im Land. Er nimmt sie und lässt sie in wegloser Einöde umherirren in der Wüste. Ja, manchmal lässt Gott uns in die Wüste. Wüstenerfahrung ist eine normale Erfahrung im Leben eines Christen. So, ich fühle nichts, ich höre Gott nicht, ich spüre nicht viel mehr. Geht's nicht besonders gut? Die Antwort von Zufa wäre, auch wenn das so ist, dann hast du gesündigt. Ich habe gesagt, nee, nicht unbedingt. Vielleicht, ja, aber nicht unbedingt. Und wir müssen uns nicht überanalysieren. Wenn mir eine Schuld bewusst ist, wenn Gott mich überführt, der Heilige Geist, dann kann ich die bekennen. Aber wenn mir keine Schuld bewusst ist, muss ich nicht krampfhaft in der Vergangenheit kramen, versuchen irgendwas zu suchen, weil irgendwas muss ja die Ursache sein. Das muss ja an mir liegen. Und manche Leute machen sich da wirklich fertig und gehen kaputt dran, verzweifeln dran. Aber manchmal geht es uns so, wie im Vers 25, sie tappen in der Finsternis, wo kein Licht ist, und er lässt sie umherirren wie einen Betrunkenen. Manchmal sehen wir nicht klar. Manchmal sind wir in der Wüste. Und das ist okay. Auch wenn wir Gott nicht sehen. Wisst ihr, wo er ist? Genau hier bei uns. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Wir wissen, Jesus Christus tritt ein beim Vater. Das ist, was er gerade macht. Siehe, das alles hat mein Auge gesehen, mein Ohr gehört und sich gemerkt. So viel ihr erkannt habt, habe auch ich erkannt. Ich stehe nichts hinter euch zurück. Doch will ich zum Allmächtigen reden und vor Gott will ich mich verteidigen. Ihr dagegen seid Lügendichter, Kurpfuscher, ihr alle. Und es stimmt. Hieltet ihr euch doch still. Halt die Klappe, hey. Das würde euch zur Weisheit gereichen. Es ist besser, ruhig zu sein und die Leute glauben, dass du ein Tor bist, als den Mund aufzumachen und alle Zweifel zu beseitigen. Ne? Seid doch still, das würde euch zur Weisheit gereichen. Hört doch meine Entgegnung und achtet auf die Streitreden meiner Lippen. Hiob ist jetzt frustriert, er will das nicht hinnehmen, diese Anschuldigungen der Freunde, dieser falsche Rat. Und er wird jetzt sein eigener Anwalt, verteidigt sich. Wollt ihr für Gott Verkehrtes vorbringen und für ihn Falsches vortragen? Das haben sie gemacht. Genauso wie dieser
Glaubenslehrer, die sagen, oh, wenn du krank bist, dann ist es, weil du entweder gesündigt hast oder weil du so wenig Glauben hast. Wenn du nur Glauben hättest, dann würde Gott dich heilen. Gott will, dass alle reich sind und alle gesund sind immer und alle, die ihm vertrauen, dass es ihnen gut geht. Deswegen hast du zu wenig Glauben, wenn es bei dir nicht so ist. Können wir hier einreihen. Bringen Verkehrtes über Gott vor. Falsches Gottesbild. Nicht die Wahrheit. Wollt ihr seine Partei ergreifen oder wollt ihr für Gott den Rechtsstreit führen? Wollt ihr Gottes Anwalt sein? Manche Christen fühlen, dass das ihre Mission ist, als Ankläger Gottes, als Anwalt Gottes. Verdammen alle anderen. Wird es gut für euch sein, wenn er euch erforscht? Oder wollt ihr ihn täuschen, wie man einen Menschen täuscht? Hey Freunde, ihr habt genug eigenen Dreck am Stecken. Ihr glaubt, ihr seid so viel gerechter, weil ihr nicht krank seid. Hart zurechtweisen wird er euch, wenn ihr insgeheim die Person anseht. Wird seine Hoheit euch nicht aufschrecken und sein Schrecken nicht auf euch fallen? Was ihr vorbringt, sind Sprüche von Asche, eure Bollwerke erweisen sich als Bollwerke aus Lehm. Wir würden heute sagen, wie ein Kartenhaus sind eure Argumente, die es in sich zusammenfällt. Nichts als warme Luft. Schweigt still vor mir und ich will reden, was auch über mich ergehen möge. Seid ruhig. Ich will mich rechtfertigen. Ich will reden, egal was passiert. Er ist jetzt fertig mit den Typen. Warum sollte ich mein Fleisch zwischen meine Zähne nehmen und mein Leben in meine Hand legen? Siehe, er wird mich töten. Ich will auf ihn warten. Das war seine Erwartung, dass er sterben wird an dieser Krankheit. Er, Gott, denkt hier, er wird mich töten, aber ich werde auf ihn warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Aber hier, er wird mich töten, ich will auf ihn warten. Das ist der Sieg eigentlich. Das ist Hiobs Sieg. Das ist der Sieg für Gott gegen die Anklage des Teufels. Teufel hat gesagt, ja, taste nur den Hiob an, nimm ihm sein Leben und er wird dir ins Angesicht fluchen. Aber Hiob sagt, nee, siehe, er wird mich töten, aber ich werde auf ihn warten. Gott, selbst wenn du mich umbringst oder wenn ich zugrunde gehe, ich werde an dir festhalten. Ich werde dir vertrauen, ich werde dich nicht verleugnen, ich werde dich nicht fluchen. Aber eins will ich tun, sagt er, ich will meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Ich will ihm sagen, dass ich nichts getan habe, dass es verdient. Und das war die Wahrheit. Und ich glaube nicht, dass Gott ihm das vorgeworfen hat. Aber hier sehen wir so ein bisschen diese selbstgerechte Haltung jetzt auch hochkommen bei Hiob. Das ist so ein Punkt, wo er nicht recht hat. Schon das wird mir zur Rettung sein, denn kein Ruchloser darf vor sein Angesicht kommen. Hey, wenn ich ihn nur sehen darf, das wird meine Rettung sein. Hört, hört meine Rede und meine Darlegung dringen in eure Ohren. Siehe doch, ich habe den Rechtsfall vorgebracht, ich habe erkannt, dass ich Recht behalten werde. Wer ist der mit mir den Rechtsstreit führen könnte? Denn dann wollte ich schweigen und verscheiden. Nur zweierlei tue nicht mit mir, jetzt betet wieder zu Gott. Hin und her, redet mit seinen Freunden, aber er betet auch immer dazwischen zu Gott. Zweierlei tue nicht mit mir, dann werde ich mich nicht vor deinem Angesicht verbergen. Entferne deine Hand von mir und dein Schrecken soll mich nicht ängstigen. Ich möchte keine Angst mehr vor dir haben. Dann rufe und ich will antworten oder ich will reden und du erwidere mir. Ich will einfach reden. Mit Gott, wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich mein Verbrechen und mein Vergehen wissen. Warum verbirgst du dein Angesicht und hältst mich für deinen Feind? So war das Gefühl, was er hatte. Manchmal können wir uns so fühlen, dass Gott unser Feind ist. Und ja, wenn du ohne Jesus bist, dann bist du Gottes Feind. Aber in Jesus, manchmal können wir Christen uns auch so fühlen, die wir uns Jesus anvertraut haben, als Retter für unsere Schuld. Er hat letztes Mal gesagt, wie Pfeile schießt Gott auf mich. Willst du ein verwehtes Blatt erschrecken und einen dürren Halm nachjagen? Denn Bitteres verhängst du über mich und die Sünden meiner Jugend lässt du mich entgelten. Meine Füße legst du in den Block und beobachtest all meine Pfade, zeichnest dir die Sohlen meiner Füße auf, da ich doch wie Moder zerfalle, wie ein Kleid, das die Motte zerfressen hat. Ich bin am Zerfallen. Und ist das Traurige hier, er ist depressiv und er hat auch so diese Philosophie und er denkt, irgendwie muss es eine Konsequenz von meiner Sünde sein. Ich bin mir nichts bewusst, ich habe nichts getan, dass ich das jetzt verdiene, aber vielleicht irgendwo in meiner Jugend muss ich gesündigt haben. Und manche Christen verdammen sich in dem, kommen nicht los von Sünde, die sie in ihrer Vergangenheit getan haben. Sind da festgekettet und verdammen sich selber und gehen kaputt dran, gehen werden psychisch krank, manche. Und dieses Kramen, mir ist zwar nichts bewusst, aber irgendwo, ich muss diese eine Sünde finden, weil wenn ich die nicht bekenne, dann kann es mir nicht besser gehen und das ist der Schlüssel für meine Heilung. Viele Christen und auch Psycho-Heinis denken so. Das ist falsches Denken. Hey, wenn der Heilige Geist dich überführt, Gott ist treu und gerecht. Wenn du ihm sagst, Herr, zeig mir, Psalm 139, am Ende, na, prüfe mich, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken und siehe, ob ein Weg der Mühsal oder ein gottloser Weg bei mir ist und leite mich auf dem ewigen Weg. Das dürfen wir beten. Gott, zeig mir, wenn das zwischen dir und mir steht. Und der Heilige Geist ist treu. Aber wenn er dich nicht überführt, wenn dir nichts bewusst ist, dann musst du auch nicht krampfhaft irgendwo in deiner Vergangenheit kramen, um irgendeine Ursache für irgendwas, was passiert, zu finden. Als leg alles in dir. Da müssen wir uns echt nicht fertig machen, das müssen wir uns nicht aufladen. Ich lese noch schnell Kapitel 14, dann haben wir die Antwort von Hiob fertig. Der Mensch von der Frau geboren lebt kurze Zeit und ist mit Unruhe gesättigt. Wie eine Blume kommt er hervor und verwelkt, und wie der Schatten flieht er und kann nicht bestehen. Das ist auch sehr ähnlich dem, was wir im Psalm 103 gelesen haben. Vielleicht hat der Psalmist an diese Worte von Hiob gedacht, als er zu Gott gebetet hat. Doch über einen solchen hast du deine Augen geöffnet und mich führst du ins Gericht mit dir. Wie könnte ein Reiner vom Unreinen kommen? Nicht ein einziger. Wenn seine Lebenstage festgesetzt sind, die Zahl seiner Monate bei dir feststeht, wenn du ihm sein Ziel gesetzt hast, dass er es nicht überschreiten kann, so blicke weg von ihm, dass er Ruhe hat, damit er wie ein Tagelöhner seine Tage genießen kann. Gott, gib mir eine Pause. Ich bin am Verwelken, ich bin am Vergehen. Du siehst es. Du hast meinem Leben ein Ende gesetzt, die Zahl meiner Lebenstage festgesetzt. So lass mich doch ein bisschen in Ruhe. Gib mir noch mal ein bisschen eine schöne Zeit, damit ich den Tag genießen kann. Wie ein Tagelöhner nach der harten Arbeit, der sich in die Couch legt. Den Rest des Tages in Feierabend genießt. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus und seine Triebe bleiben nicht aus. Wenn seine Wurzel auch in der Erde altert und sein Stumpf im Staub abstirbt, vom Duft des Wassers sproßt er wieder und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Also ein Baum, selbst wenn du abhaust, der kann wieder treiben. Ein Mann aber stirbt und liegt da und ein Mensch verscheidet und wo ist er dann? Die Wasser verrinnen aus dem Meer und der Fluss trocknet aus und versiegt. Sehr poetische Sprache, viele Bilder hier. Wasser verrinnen aus dem Meer, der Fluss vertrocknet, versiegt. So legt der Mensch sich hin und steht nicht wieder auf. Bis der Himmel nicht mehr ist, erwacht er nicht und wird nicht aufgeweckt aus seinem Schlaf.
Nicht alles ist korrekt an dem Denken von Hiob über die Ewigkeit. Aber er sagt mit anderen Worten, ich kann nicht zurückkommen in dieses Leben. Also lass mich wenigstens noch ein bisschen genießen, Gott. Gib mir ein bisschen Erleichterung. Dass du mich doch im Scheol verstecktest, mich verbergest, bis dein Zorn sich abwendet, mir ein Ziel setztest und dann meiner gedächtest. Wenn ein Mann stirbt, wird er etwa wieder leben. Alle Tage meines Dienstes wollte ich harren, bis meine Ablösung käme. Du würdest rufen und ich würde dir antworten. Nach dem Werk deiner Hände würdest du dich sehnen. Denn dann würdest du zwar meine Schritte zählen, aber gäbst nicht auf meine Sünde. Mein Verbrechen wäre versiegelt in einem Bündel und du würdest meine Schuld zudecken. Sehnsucht nach genau dem, was Jesus für uns getan hat. Er hat unsere Sünde in ein Bündel gebunden, hat den Schuldschein an ein Kreuz genagelt, dieses Bündel genommen und im äußersten Meer versenkt. Unsere Schuld zugedeckt. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt und ein Fels rückt fort von seiner Stelle. Wasser zerreibt Steine, seine Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. So machst du die Hoffnung des Menschen zunichte. Steckt immer wieder den Kopf raus und solange er Hoffnung hat, geht's halbwegs. Aber dann fällt er wieder zurück in seine Depression, seine Umstände. Und das ist das Problem mit den Freunden von Hiob, ne? Anklage, Verdammnis hilft uns nicht, uns zu ändern. Ne? Das kann uns aufwecken, hey, wach auf, du bist auf dem falschen Weg, das ist okay. Aber dann brauchen wir Hoffnung. Ne? Hoffnung, dass es anders wird, dass Gott uns verändern kann. Hoffnung auf die Ewigkeit, Hoffnung auf den Himmel. Dass egal, was wir in dieser Welt durchmachen, und das ist die Wahrheit, das ist das Schlimmste, was wir je erleben werden in dieser Welt. Für uns Christen kann es nur besser werden. Umgekehrt, für die, die Jesus ablehnen, für die ist das, was sie in dieser Welt erleben, das absolut Beste. Es wird nur schlechter werden in der Ewigkeit. Es gibt die ewige Gerechtigkeit. Und doch ein Berg stürzt ein, zerfällt und ein Fels rückt fort von seiner Stelle. Wasser zerreibt Steine, seine Fluten schwemmen den Staub der Erde hinweg. So machst du die Hoffnung des Menschen zunichte. Du überwältigst ihn für immer und er geht dahin. Sein Gesicht entstellst und schickst ihn fort. Kommen seine Kinder zu Ehren, er weiß es nicht und werden sie gering, er achtet nicht auf sie. Sein Fleisch fühlt nur noch für sich selber Schmerz und seine Seele trauert nur um sich. Er ist an diesem Punkt, wo er Gott nicht spürt, wo er Gott nicht fühlt. Er fühlt sich so, als wird so sein Leben davon geschwemmt, wie der Staub die Steine langsam aufreibt und wegschwemmt. Ich habe keine Hoffnung, es geht alles den Bach runter. Sein Fleisch fühlt nur noch für sich selbst Schmerz, fühlt nur noch seine Schmerzen und seine Seele trauert nur um sich. Wird hier verschlungen wieder von Selbstmitleid. Deinen eigenen Schmerzen. Und wieder, wenn Menschen depressiv sind, dürfen wir nicht zu hart sein. Wieder zu fahr. Und sagen, hey, das, was du da sagst, ist falsch und das, was du da sagst, ist falsch und das ist nicht ganz korrekt. Kreis dich um sich selbst. Und wenn du so in Schmerzen bist, na, das hat ja Auswirkungen. Auch auf unsere Seele, auf unseren Zustand, selbst auf unseren geistigen Zustand. Na, mit Gott wird es so überwältigt von Schmerzen. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns um uns selbst drehen, um unser Selbstmitleid, statt nach oben zu schauen und auf Gott zu schauen und die ewige Perspektive zu behalten, dann zieht es uns immer weiter runter in diesem Strudel. Da ist Hiob gerade mal wieder an diesem Punkt. Immer ein Hin und Her, sehr emotional, sehr ein Auf und Ab. Aber so ist das Leben. Jetzt machen wir wirklich Schluss, jetzt haben wir weit überzogen. Aber wir sind jetzt fertig mit der ersten Runde dieses Streitgesprächs.
Alle drei Freunde von Hiob haben geredet. Hiob hat sich verteidigt. Nächstes Mal geht die zweite Runde an. Vater, wir danken dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du liebevoll bist und gütig bist, Herr, dass du nicht nur so bist, wie die Freunde des Hiobs hier sagen. Und ich danke dir, dass wir mit deiner Gnade rechnen dürfen. Und Herr, ich fühle mich aber auch herausgefordert durch den Hiob, wirklich, egal was in unserem Leben abgeht, zu sagen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wir werden dir festhalten, wir werden dir vertrauen. Und das ist unsere Hoffnung, Herr. Unsere Hoffnung ist nicht hier in dieser Welt. Unsere Hoffnung ist in dir, in der Ewigkeit, Herr. Deine Verheißung, Herr, du hast gesagt, seid nicht bestürzt, sondern ich gehe hin, um einen Ort für euch zu bereiten. Und ich werde euch zu mir holen und ihr werdet dort sein, wo ich bin. Und wir werden dir ähnlich sein. Das ist unsere Hoffnung, Herr. Und dafür danken dir, dass du uns Perspektive gibst. Selbst wenn wir mal durch die Wüste gehen, oder Dinge nicht verstehen in dieser Welt und wir verwirrt sind, dürfen darauf vertrauen, dass du uns liebst und dass du einen guten Plan hast. Dass du uns sicher ans andere Ufer bringen wirst, sicher in die Ewigkeit. Danke, dass das unsere Bestimmung ist, Herr, und für die Hoffnung, die du uns gibst, in Jesus Christus. Amen.